Hallo und herzlich willkommen. Ihr hört UP Podcast, den Podcast von Unternehmen Praxis. In Deutschland werden wir immer älter. Angesichts des demografischen Wandels ist das Thema Sturzprävention deshalb extrem wichtig. Wieso steigt die Sturzgefahr ab dem 65. Lebensjahr? Welche Rolle spielen Muskelabbau und Inaktivität dabei? Und welche neuen Erkenntnisse und Übungen könnt ihr als TherapeutInnen für eure Therapie gut nutzen? Darum und um noch viel mehr geht es bei der 6. Tagung der Bundesinitiative Sturzprävention im Juli in Kassel. Und jetzt schon mal hier im Podcast. Viel Spaß!
Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von UP Podcast. Mein Name ist Barbara Wellner und ich begrüße heute zwei Gäste bei mir. Zum einen Frau Professorin Bettina Wollesen. Sie ist Professorin an der Sporthochschule Köln für Prävention und Rehabilitation. Dort liegt im Moment auch die Geschäftsführung der Bundesinitiative für Sturzprävention, womit sich Frau Wollesen schon sehr lange beschäftigt, nämlich schon seit ihrer Studienzeit. Und zum anderen begrüße ich Professor Armin Kibbele von der Uni Kassel. Er ist emeritierter Professor für Trainings- und Bewegungswissenschaften. Herzlich willkommen.
Hallo.
Hallo.
Ich freue mich, dass Sie heute da sind und dass wir heute darüber sprechen, was es mit der Bundesinitiative für Sturzprävention auf sich hat. Und wir kommen ja im weiteren Verlauf noch dazu, dass es ja bald auch eine Veranstaltung gibt, über die wir gerne heute sprechen möchten. Zuerst die Frage, warum ist Sturzprävention denn jetzt und auch in Zukunft so wichtig?
Vielleicht starte ich da einmal. Wir wissen seit den 90ern, dass wir eine demografische Entwicklung haben mit immer mehr älteren Erwachsenen über 65. Und wir wissen auch schon sehr lange, dass ab dem 65. Lebensjahr die Gefahr zu stürzen steigt. Und wir sind seit Jahren damit beschäftigt, zu schauen, wie können wir für diese älteren Erwachsenen die Sturzereignisse verhindern, beziehungsweise wenn ein Sturz erfolgt ist, hier gezielt Bewegungsprogramme einleiten. Und gerade in den letzten Jahren hat sich viel getan im Bereich der Sturzprävention, auch mit neuen Möglichkeiten digitaler Intervention, aber auch sowas wie kognitiv-motorischem Training, sodass sich hier ja immer mehr Optionen ergeben, doch nochmal neue Impulse zu setzen und Stürze zu vermeiden, beziehungsweise ältere Erwachsene dann ein möglichst mobiles Leben zu ermöglichen.
Und das ist ja, wie Sie es angedeutet haben, schon seit den 90ern wichtig und nimmt ja noch viel mehr zu, eben angesichts der alternden Gesellschaft. Herr Kibbele, möchten Sie auch etwas dazu sagen?
Ja, es ist tatsächlich so, dass sich die Lebenserwartung der Menschen in den vergangenen 150 Jahren nahezu verdoppelt hat. Und mit zunehmendem Alter rückt natürlich auch die biologischen Folgen des Alterungsprozesses verstärkt in den Vordergrund. Und hier ist es insbesondere der Verlust der Muskelmasse von rund 1% pro Jahr ab der dritten Lebensdekade sowie der Verlust von motorischen und sensorischen Nervenfunktionen, die mit zunehmendem Alter zu einem deutlich höheren Sturzrisiko führen. Und unsere Aufgabe ist es eben, diese Prozesse zu erkennen und Programme zu entwickeln, um dem Altern, das Altern nicht zu verhindern, aber das Altern erträglich zu machen und dem Sturzrisiko zu begegnen.
Sie haben es jetzt beide schon gesagt, es ist ja angesichts des demografischen Wandels eine Aufgabe, die wichtiger ist denn je, auch für die Zukunft. Und Sie haben jetzt eben gerade beschrieben, ab der dritten Lebensdekade beginnt die Muskelmasse abzunehmen. Wie sieht es denn aus? Wann beginnt Sturzprävention? Sie haben gesagt, ab dem 65. Lebensjahr ist es wichtiger denn je, weil die Sturzneigung enorm zunimmt. Wenn Sie aber sagen, ab der 30. Lebensdekade nimmt die Muskelmasse ab, wie ist es in der Zeit dazwischen?
Es ist tatsächlich so, dass die Sturzprävention eigentlich früher beginnt. Wer aktiv bleibt, wer schon in seinen 30er, 40er Jahren einfach rausgeht, Sport treibt, viel in Bewegung ist, der wird auch später ein geringeres Sturzrisiko haben.
Genau, grundsätzlich würde man ja sagen, dass ein aktiver Lebensstil uns allen hilft, möglichst lange gesund und mobil zu bleiben. Und das betrifft dann ja nicht nur Stürze, sondern das betrifft ja unterschiedlichste Erkrankungen, die es so geben kann, wie Herz-Kreislauf-Erkrankungen, Diabetes etc.
Ja, ich verstehe. Gut. Wenn ich jetzt daran denke, Sie haben beschrieben, warum die Sturzprävention wichtig ist. Wie ist es denn im Moment aktuell in Deutschland geregelt? Wo ist die Sturzprävention verortet? Wie kann ich mir das vorstellen? Und wer bezahlt sie auch?
Wir haben hier zum einen in der gesetzlichen Krankenversicherung nach Paragraph 20 SGB V, also in der Primärprävention, Individualprävention, die Möglichkeit, Kurse anzubieten für entsprechende Personen, die sturzgefährdet sind. Das kann von Sportwissenschaftlerinnen und auch von Physiotherapeutinnen angeboten werden, die entsprechende Grundqualifizierung mitbringen. Und wir haben aktuell auch die politische Diskussion, dass mit Veränderungen im Pflegegesetz möglicherweise der Pflegegrad 1 aufgewertet wird hinsichtlich der Sturzprävention, sodass Personen, die sich im Pflegegrad 1 befinden, mehr Leistung zur Mobilitätsförderung und Sturzprävention bekommen, damit sich der Pflegegrad auch nicht verändert.
Das heißt, das zeigt ja auch noch mal mehr, warum es so wichtig ist. Darauf sind wir bislang nicht eingegangen, warum es wichtig ist, Stürze einfach zu verhindern und vorneweg zu vermeiden, weil ja die Folgen Kosten, sowohl für den eigenen, für den jeweiligen Menschen als auch für das gesamte System ja auch enorm sind. Gibt es dazu Zahlen?
Na, die Zahl ist auf jeden Fall, dass wir ab dem 65. Lebensjahr die Wahrscheinlichkeit, einmal pro Jahr zu stürzen, halt steigt. Mit zunehmendem Alter steigen auch die Anzahl der Stürze und auch die Anzahl der Stürze, die zu Verletzungen führen. Also je älter ich werde, desto höher ist die Wahrscheinlichkeit, dass ich mit einem Sturz auch eine Krankenhausbehandlung, eine Schenkelhalsfraktur etc. bekomme. Und oftmals bei älteren Erwachsenen ist das dann auch der Start in Pflegebedürftigkeit. Und das ist natürlich etwas, was alle vermeiden möchten.
Ja, natürlich. Wenn wir jetzt ein bisschen weggehen von der Sturzprävention hin zu dieser Bundesinitiative, die ich ganz am Anfang schon mal erwähnt habe, was versteckt sich hinter der Bundesinitiative Sturzprävention?
Die Bundesinitiative Sturzprävention möchte eigentlich als Zusammenschluss von Wissenschaftlerinnen und Expertinnen genau diese Probleme gemeinsam angehen. Also wir haben auf der einen Seite Vertreterinnen von Krankenkassen, Vertreterinnen von Verbänden wie den Deutschen Turnerbund oder den DOSB. Und wir haben aber auch Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler, Expertinnen aus dem Bereich der Sturzpräventionspraxis, auch aus dem Bereich der Verhältnisprävention, also wie man zum Beispiel Häuser sicherer machen kann, Vertreterin aus der Pflege, die alle mitarbeiten, um zu gucken, okay, wo kann jetzt in unserem Gebiet interdisziplinär gearbeitet werden, dass das Bestmöglichste für sturzgefährdete Personen in der gesamten Bevölkerung dabei rauskommt.
Damit haben Sie ja im Grunde meine Folgefragen, welche Ziele verfolgt diese Bundesinitiative und auf welche Zielgruppe ist es abgestimmt, haben Sie ja schon beantwortet. Gibt es etwas, was Sie noch ergänzen möchten dazu?
Ja, vielleicht, dass die Bundesinitiative auch so ein bisschen Rahmen geben möchte. Also wir sind eng vernetzt auch mit den Personen, die weltweit in dem Bereich arbeiten. Es werden Empfehlungspapiere auf den Weg gebracht, wie man die Sturzpräventionspraxis auf jeden Fall verbessern kann, um dann entsprechend Guidance zu geben, vielleicht auch für Leitlinien. Wir waren gerade dabei, auch zum Beispiel Mobilitätsförderung in der Schlaganfall- und Nachschlaganfall mit zu begleiten, auch vor dem Hintergrund, was kann man tun, um Stürze zu vermeiden. Das heißt, so rundum für das Gesundheitswesen und die gängige Praxis entsprechend Empfehlungen und Maßnahmen zu benennen.
Welche, Sie haben ja gesagt, wie viele Kontakte es in unterschiedliche Richtungen gibt von dieser Bundesinitiative. Welche Handhabe, Hebel hat die Bundesinitiative auch der Politik gegenüber, da wirksame Maßnahmen etablieren oder verankern zu lassen?
Na, grundsätzlich haben wir ja dadurch, dass wir Vertreterinnen und Vertreter der Krankenkassen und anderen politischen Gremien, wie zum Beispiel der BAXO, mit an Bord haben, auch eine Beratungsfunktion. Und gleichzeitig haben wir über die Turnverbände und Turnvereine, die praktisch mithelfen können, Dinge in die Praxis zu geben, auch eine gesellschaftliche Relevanz. Das heißt, es ist so eine Form von Beratung in die Gesundheitspolitik, aber auch in die gängige Praxis. Und das ist auch das Schöne an dieser Bundesinitiative, dass beide Seiten mit bedacht werden oder mit integriert werden.
Welche Entwicklungen im Gesundheitssystem sind denn in Bezug auf die Sturzprävention relevant? Also Sie haben ja schon gesagt, das, was uns alle gesellschaftlich betrifft, ist die alternde Gesellschaft, die Anzahl an immer älter werden und damit ja auch häufig krank werdenden Menschen. Welche anderen Entwicklungen im Gesundheitssystem gibt es da vielleicht noch, die relevant sind?
Vielleicht wäre nochmal die Digitalisierung zu nennen als einen Punkt. Also, dass eben versucht wird, immer mehr auch über ja, hybride Angebote, Telemedizin oder vielleicht auch Apps zu regeln, was natürlich gerade, wenn man Interaktionen braucht, um zu erkennen, wo sind eigentlich Sturzgefährdungen und wie kann man die vermeiden und wie kann man die gut trainieren, schwierig vielleicht manchmal in der Umsetzung ist. Das heißt, da brauchen wir auf jeden Fall Forschung und ja, Implementierungsstrategien für solche Angebote. Da haben wir auch gerade ein Impulspapier auf den Weg gebracht. Und das andere ist, glaube ich, die Frage danach, wie kann man Personen, die im ländlichen Bereich sind, erreichen, die möglicherweise keine Option haben, in Sportvereine oder andere Institutionen zu gehen oder wo die nächste Physiopraxis so weit weg ist, als dass sie da eine gute Anbindung haben. Wie können wir die erreichen? Und wie kann man auch sowas wie Isolation vielleicht überwinden? Also, dass man praktisch über die Angebote, die man macht, auch fördert, dass mehr Soziales miteinander passiert und dass wir da vielleicht auch im Quartieren über vielleicht neue Ideen, wie man im Quartier oder in der Kommune Gesundheitsförderung macht, ja, mit der, also vielleicht auch in Co-Kreativ Ansätzen haben die Person mehr erreichen.
Die in der Therapie, also in der Heilmitteltherapie, gerade auch angesichts der jetzt ganz aktuellen Sparmaßnahmen, die Frau Wagen ja im Bundeskabinett letzte Woche auf den Weg gebracht hat, geht es ja in der Therapie auch immer darum, an die Eigenverantwortung des Patienten oder der Patientin eben zu adressieren und eben Eigenübungen mitzugeben, damit wir ja nicht zaubern können innerhalb der Heilmitteltherapie in 15 oder 30 Minuten oder wie viele Minuten es auch immer sind, sondern eben, dass ja auch während der ganzen anderen Zeit was getan werden muss. So ist es ja bei Gesunden, die quasi präventiv etwas machen, um Stürze zu vermeiden, aber auch eben bei morbiden Patientengruppen der Fall. Wie schaffen Sie da, gerade wenn Sie Kontakte zu den Turnverbänden haben, beispielsweise die Motivation, das Eigenengagement, die Compliance von den Menschen eben zu fördern und aufrechtzuerhalten, dass man eben auch am Ball bleibt?
Inaktivität von Menschen ist sicherlich im Alter ein Problem. Mir gerät dann eine Falle und die Falle, die führt zu einer Abwärtsspirale. Viele Menschen glauben, wenn sie älter werden, dass sie einfach nicht mehr so leistungsfähig sind, obwohl sie es nicht genau wissen. Und dieser Glauben, weniger leistungsfähig zu sein, führt dazu, dass sie immer inaktiver werden. Man setzt sich ins Sofa, man guckt fern, man geht nicht mehr raus, fährt Rad, trifft andere, sondern man bleibt zu Hause. Und je inaktiver ich werde, umso mehr verliere ich dann auch meine Muskelfunktionen. Ich verliere Muskelmasse und sensorische Funktionen. Das ist ja eine Abwärtsspirale, in die man hineingerät und der man sich bewusst werden muss. Das machen viele nicht. Die verharren in dem Glauben, im Alter ist man eben weniger leistungsfähig, ohne dass sie den Mut haben, das auch wirklich herauszufinden, ob das tatsächlich so ist. Und das Wissen um die wahre Leistungsfähigkeit ist meiner Einschätzung nach ein Schlüssel für die Aktivität. Ich muss es einfach auch ausprobieren. Ich muss versuchen, was kann ich noch? Und erst dann, erst damit kann ich auch nachher aktiver werden. Erst dann kann ich mich denn bewegen und gehe raus, habe Lust, fahr Rad, treffe Freunde und so weiter.
Mir kam gerade der Spruch in den Sinn, use it or lose it. Ist ja auch etwas, ne? Also, wenn Sie sagen, man, viele sind sich der eigenen Leistungsfähigkeit gar nicht bewusst, probieren es erst gar nicht aus. Wie ist es denn? Was sagen die, auch wenn Sie nicht auf aktuelle Daten jetzt vorweggreifen wollen, wenn wir gleich noch zu der Tagung kommen? Wie ist es denn mit der Leistungsfähigkeit? Sie haben gesagt, die Muskelmasse nimmt ab der dritten Dekade prozentual ab. Was ist denn im Alter? Sagen wir mal ab 65, aber auch natürlich irgendwie schon vorher und auch noch weiter nach, gerade wenn wir immer älter werden. Was ist denn da noch möglich? So, wenn Sie aus der Datenlage mal berichten können.
Also, wir haben es bereits angesprochen. Ab 60 Jahren, das sagen die Daten, stürzt ungefähr jeder Dritte. Und es wird mehr. Also, je älter man wird, umso mehr wird es. Sturzprävention richtet sich in meinen Augen nicht nur auf bereits gestürzte Menschen, sondern auch auf gesunde Menschen. Und was man nicht vergessen darf, auch auf erkrankte Menschen. Wenn viele Erkrankungen, chronisch-neurologische Erkrankungen, wie zum Beispiel Parkinson, wie Multiple Sklerose, sogenannte Polyneuropathien. Und diese neurologischen Erkrankungen führen dazu, dass die Koordination verloren geht. Man hat kein Gefühl mehr in den Beinen, man kann nicht mehr den Fuß richtig heben. Und wenn man kein Gefühl mehr hat, den Fuß richtig zu heben, beim Gehen bleibt der Fuß hängen, beispielsweise in der Teppichfalte zu Hause. Also Dinge, die einen früher überhaupt nicht gestört hätten, die werden nun zum riesengroßen Problem, weil diese motorischen und sensorischen Funktionen eben verloren gehen. Im Alter haben viele Menschen sogenannten Altersschwindel. Wenn man Sturzprävention betreibt, dann kommt man früher oder später auch zu den sogenannten Big Five, das Sturzrisiken. So, da gehört zum Beispiel Erkrankungen, Altersschwindel gehört dazu. Da gehört der Verlust der Sehfähigkeit. Wir sehen nicht mehr so gut im Alter. Wir können Hindernisse, wir können vielleicht Spielzeug, was auf dem Boden liegt, von den Enkeln nicht mehr richtig erkennen. Medikamente. Wenn wir Medikamente nehmen, dann geht eben auch eine Einschränkung unserer Wahrnehmung einher. Das ist bei bestimmten Medikamenten ist das der Fall, das muss man wissen. Muskelverlust, Verlust motorischen, sensorischen Nervenfunktionen habe ich schon angesprochen. Und hinzu kommen jetzt noch diese Stolperfallen zu Hause, Teppichfalten, Spielzeug, was auf dem Boden liegt, Türschwellen, denen ich mir bei Nacht nicht mehr bewusst war. Gerade wenn die Dunkelheit eintritt und wir bewegen uns, wenn wir uns ausziehen, wenn wir uns anziehen. All in diesen Szenarien tritt dieser Verlust der Koordination für uns wirklich spürbar zutage. Es funktioniert nicht mehr so. Ich verliere das Gleichgewicht, wenn ich die Hose anziehen muss und so weiter und so fort.
Genau. Und wir schauen auch nochmal da drauf, was bedeutet das jetzt eigentlich für meine Teilhabe an der Gesellschaft? Also was brauche ich eigentlich, um rauszugehen? Und wenn man für sich feststellt, naja, auf meinem Weg um meine Wohnung, mein Haus herum, ist es super unsicher auf der Straße, da sind lauter Stolperfallen etc., dass wir gerade ein Programm entwickeln, wie man sich seinen Lebensraum wieder erobern kann. Also damit man diese Mobilität, die man hat, in die Kommune hinein, in die Stadt hinein, in seine Umgebung hinein, ein bisschen besser hinbekommt, dass man eine Verschränkung hat zwischen, ich bin vielleicht irgendwo und versuche mein Balance- und Muskelaufbautraining zu machen, aber ich gehe auch raus und kann aktiv Strategien entwickeln, um Stürze zu vermeiden und damit auch meinen Bewegungsradius wieder zu erhöhen. Und das ist, glaube ich, ganz wichtig in der heutigen Zeit, um Isolation und Immobilität zu verhindern.
Danke. Sie kommen ja aus den Sportwissenschaften. Das ist ja anders verortet in unserem System als jetzt die Heilmitteltherapie. Spricht ja auch noch mal mehr dafür, dass ja eigentlich auch Physiotherapie und Ergotherapie, also Dinge, die eben auch auf die Sturzprävention einzahlen, ja auch nicht nur im glatten Therapieraum stattfinden sollte, wo es ebenerdig ist, wo es keine großen Hindernisse gibt, wo man natürlich ein paar Dinge nachbauen kann, aber eigentlich sind es ja die Herausforderungen, wenn man dann aus der Haustür tritt, wie Sie es eben schon angesprochen haben. Ich meine, die Herausforderung gibt es mit den Teppichkanten und so natürlich auch im Haus, aber der unebene Boden, unterschiedliche Pflaster, Untergründe oder so, das sind ja Dinge, die einem dann eher draußen begegnen, die ja auch nochmal ein Argument dafür wären, auch Heilmitteltherapie durchaus auch draußen zu denken und nicht nur innerhalb des Praxisraums oder eben innerhalb der eigenen vier Wände bei einem Hausbesuch. Sie haben ja geschildert, wie die aktuellen Erkenntnisse zur Sturzprävention sind, was man da weiß, was eben das Alter und die Häufigkeit der Stürze und auch die Zunahme betrifft und welche Einflussfaktoren da wichtig sind. Gibt es etwas, was Sie konkret für die Physio- und Ergotherapie mitgeben, ableiten können, worauf Kolleginnen und Kollegen achten sollten.
Ich glaube, dass auf jeden Fall diese Verknüpfung von kognitivem und motorischem Training als Doppelaufgabentraining relevant ist. Also, dass man Balanceaufgaben hat, wo man gleichzeitig das periphere Sehen trainiert etc. Also immer diese Frage, was ist es eigentlich im Alltag, was mich stürzen lässt? Ist es die fehlende Muskelkraft oder ist es der fehlende Transfer von meiner Muskelkraft und meiner Balance in dieser Situation, dass man dann praktisch Alltagssituationen mit Mehrfachanforderungen, ja, integriert? Und ein sehr schönes Konzept ist ja auch bei Herrn Kiebele entstanden in dem Bereich, das sich sicherlich auch in der Physiotherapie umsetzen lässt.
Ja, vielen Dank. Ich möchte vielleicht gleich auch schon auf das Programm denn übergehen von der Sturzpräventionstagung. Wir haben hier in Hauptvorträgen Themen, die bunt gemischt sind. Wir haben in dem ersten Hauptvortrag das Thema körperliche Inaktivität bei älteren Menschen. Das ist ein Experte mit Professor Brandt aus Potsdam, der sich mit der Frage, warum werden Menschen inaktiv beschäftigt, und er durchleuchtet es von der psychologischen Seite und kommt zu relativ interessanten Erkenntnissen. In diesem zweiten Hauptvortrag, oder in unserem zweiten Hauptvortrag, geht es um die sogenannten Kassler-Sturzpräventionsstudien. Das Interessante an diesen Studien ist, dass erstmals meines Wissens in den Vordergrund gerückt wurde, dass Menschen zwar 1% an Muskelmasse pro Dekade, also ab der dritten Lebensdekade pro Jahr verlieren, aber mir hat nicht so richtig in den Blick genommen, trifft es denn für alle Muskeln gleicherweise zu? Trifft es für meinen Oberarmmuskel genauso zu wie für meinen Oberschenkelmuskel, für den Rückenmuskel? Und unsere Erkenntnisse zeigen, dass es hier Unterschiede gibt. Dass die sogenannte stabilisierende Muskulatur, gerade wenn ich inaktiv bleibe, nicht viel rausgehe, in stärkerem Maße an Muskelmasse verliert, an Kraft verliert, wie das bei Vortriebsmuskeln der Fall ist. Und das hat große Konsequenzen für die Sturzprävention. Wenn denn die stabilisierende Muskulatur deutlicher geschwächt wird im Alter, dann stürze ich natürlich auch leichter. Wenn ich nur meine Vortriebsmuskeln trainiere im Studio, dann betreibe ich zwar eine Kräftigung von manchen Muskeln, aber nicht von den wichtigen, die mir die Stürze sozusagen nehmen, das Sturzrisiko nehmen. Ein weiterer Punkt, der an der Stelle in dem Vortrag besprochen wird, ist, dass ein sogenanntes Krafttraining auf instabilen Untergründen eine neue Perspektive eröffnet. Mit diesem Krafttraining auf instabilen Untergründen, was sich auch für ältere Menschen eignet, das möchte ich deutlich hervorheben. Nicht, wenn sie es alleine machen, unter gar keinen Umständen zu Hause so trainieren, sondern im Studio. Dadurch lässt sich die stabilisierende Muskulatur trainieren. Und es kommt noch ein interessanter Punkt dazu. Wenn ich auf diesen instabilen Untergründen trainiere, dann muss ich hochkonzentriert arbeiten, sonst falle ich ja runter. Und wenn ich hochkonzentriert arbeite, dann tritt ein Effekt zutage, von dem wir am Anfang gar nicht wussten, dass sowas eine Rolle spielen könnte. Die Menschen, die werden leistungsfähiger, was die Kognition anbelangt. Die Gedächtnisspanne wird größer, die geistige Flexibilität wird besser. Wir können also durch ein Muskeltraining die kognitiven, die exekutiven Funktionen verbessern. Ich glaube, das sind interessante Punkte, die man einer breiten Öffentlichkeit mitteilen muss. Und bei dieser Tagung wollen wir das sozusagen nochmal vom Expertenpublikum nochmal machen. Der dritte Hauptvortrag, und da bin ich auch glücklich drüber, dass wir dass wir einen Referent zu diesem dritten Hauptvortrag gewinnen konnten, der betrifft chronisch-neurologische Erkrankungen und die Bedeutung von chronisch-neurologischen Erkrankungen für das Sturzrisiko. Parkinson-Patienten, Multiple Sklerose, auch amputierte Menschen, die stürzen auch. Man darf die nicht aus dem Blick verlieren. Das sind nicht nur gesunde Ältere, die wir in den Blick nehmen sollten, sondern es müssen auch erkrankte ältere Menschen sein. Und im dritten Hauptvortrag geht es um Sturzursachen und Sturzprävention bei Parkinson, also bei einer neurologischen, bei einer chronisch-neurologischen Erkrankung. Und die Menschen, die haben auch ein Recht drauf, dass man ihnen mitteilt, wie nun Sturzprävention am sinnvollsten betrieben werden kann.
Und die ja auch immer mehr an Bedeutung gewinnt, denn angesichts des demografischen Wandels ist das ja eine Erkrankung, die es gibt ja, vor 10 Jahren gab es ja schon Hochrechnungen, wo wir uns 2050 befinden werden, was die Anzahl der Parkinson-Erkrankten, allein nur diese Gruppe eben angeht. Sie haben ja eben schon gesagt, wir haben es ganz am Anfang einmal erwähnt, also es gibt eine Tagung der Bundesinitiative für Sturzprävention am 10. und 11. Juli 2026 in Kassel, also dort, wo Sie verortet sind, eben mit diesen drei Hauptvorträgen, die Sie kurz vorgestellt haben. Welche Ziele verfolgt diese Tagung und warum lohnt es sich sonst noch, an dieser Tagung teilzunehmen, wenn ich jetzt den Blick der Kolleginnen und Kollegen aus der Physio- und Ergotherapie beispielsweise einnehme? Warum sollten die daran teilnehmen?
Die Tagung hat ja als Zielgruppen ganz unterschiedliche Personen im Blick. Das sind zum einen die Sportwissenschaftler, die Trainingswissenschaftler, die Mediziner. aber auch die Ergotherapeuten, die Physiotherapeuten, die Psychologen, die Geriater sind dabei, die Geriaterinnen, also die Geriatrie ist mir hier mit im Boot. Und es sind auch Betroffene, die hier kommen können. Und das Interessante an so einer Tagung ist, dass all diese Menschen zusammengeführt werden und von anderen Zielgruppen erfahren. Was hat sich getan in der Geriatrie? Welche Erkenntnisse kann man da jetzt für die Sturzprävention rübernehmen? Was hat sich getan in der Trainingswissenschaft? Welche neueren Trainingsprogramme gibt es? Und wenn man jetzt Personen, Menschen trifft, die eine ganz andere Provenienz haben, dann lernt man immer was Neues dazu. Und das macht die Tagung sehr, sehr wertvoll, dass unterschiedliche Personengruppen zusammenkommen, miteinander reden, ins Gespräch kommen und damit viel, viel mehr erfahren und insgesamt betrachtet natürlich die Sache selber sehr gedient wird.
Vielleicht kann man auch noch mal ergänzen, dass ja dieser Zusammenschluss der Akteure und Akteurinnen in der Bundesinitiative auch Vertreterinnen und Vertreter der Ergo- und Physiotherapie umfasst und dass es bei der Tagung immer an dem zweiten Tag einen großen Workshop-Tag gibt, wo man ganz viele praktische Angebote sich angucken kann und selber dann auch noch mal Input bekommen kann für das eigene Handeln in der Praxis und vielleicht auch neuere Übungs, ja, Ideen mitnimmt. Also wenn es zum Beispiel um das kognitiv-motorische Training geht oder wenn es ums Vibrationstraining geht oder was man grundsätzlich in den verschiedenen Programmen umsetzen könnte. Und da gibt es eben eine vielfältige Option, auch diese praktischen Angebote zu wählen und dort mitzumachen.
Also wir haben für die Tagung eine Organisationsform gewählt mit theoretischen Vorträgen am ersten Tag und am zweiten Tag mit vielen Workshops. Das heißt, ein mehr praktisch orientierter zweite Tag. Am ersten Tag haben wir neben den Hauptvorträgen noch Impulsvorträge. Das sind einfach neue Themen, über die berichtet wird, neue Projekte. Wir haben ein Projekt aus der Schweiz, was vorgestellt wird. Wir haben ein Projekt aus Deutschland, was vorgetragen wird. Es geht um Sturzprävention in der Ergotherapie, um das sogenannte Perturbationstraining. Das ist nichts anderes wie ein Training mit vielen, vielen Stolperfallen. Wir haben individualisierte digitale Interventionen als ein Vortragsthema. Wir haben Stolpertraining im Therapiealltag. Wir haben personalisierte Prävention. Wir haben Implementierung von wissenschaftlich evaluierten Bewegungsangeboten, also eher so was Programmatisches. Das sind alles Themen, die wichtig sind, wo einzelne Kolleginnen und Kollegen daran arbeiten. Und die Ergebnisse von diesen Projekten und Studien, die werden am ersten Tag vorgestellt. Und am zweiten Tag geht es dann in die Praxis rein. Ich möchte jetzt nicht alle 19 Workshop-Themen vortragen und kurz darüber berichten. Das wäre sicherlich zu viel. Aber es ist ein genauso bunt gefächertes Programm, was die Workshops anbelangt, wie was die theoretischen Themen am Vortag anbelangt.
Und das gilt ja offensichtlich nicht nur für die Vorträge und die Workshops, sondern auch für das Publikum, was Sie erwarten und eben auch die Expertinnen und Experten, die sich da eben die neuesten Ergebnisse und Erkenntnisse teilen. Also es hört sich sehr danach an, als wenn es ein sehr lohnenswertes Programm wäre. Alle, den Link zu der Tagung und zu allen Details setzen wir in die Show Notes. Da könnt ihr das nachlesen. Wenn Sie jetzt, wir haben darüber gesprochen, was ist die Sturzprävention, warum ist das wichtig, was möchte die Bundesinitiative und was beinhaltet jetzt diese Tagung, was eben Spannendes auf alle Interessierten wartet. Wenn Sie jetzt noch etwas den Hörerinnen und Hörern, es sind ja in der Regel Inhaberinnen und Inhabern von ambulanten Heilmittelpraxen, jetzt im Besonderen der großen Gruppe der Physiotherapie und der Ergotherapie, wenn Sie denen etwas jetzt noch mitgeben möchten zum Thema Sturzprävention zur Bundesinitiative. Was wäre das?
Wenn ich es aus meiner Perspektive machen wollen würde, würde ich sagen, nutzen Sie jede Möglichkeit der zusätzlichen Aktivierung Ihrer älteren Patientinnen und motivieren Sie diese vielleicht auch schon in der Therapie mit neuen Übungen, mit anderen Übungen, mit weitergeführten Übungen, die Balance, Kraft und Kognition miteinander verbinden. Das macht nicht nur Spaß in der Therapie für die Teilnehmenden, sondern hat möglicherweise auch einen höheren Alltagstransfer als ein klassisches Training. Und ich kann alle nur, oder ich kann allen nur empfehlen, sich da bereichern zu lassen mit neuen Übungsideen, auch vor dem Hintergrund, dass vielleicht gesetzlich sich was tun wird und man entsprechend auch noch weitere Abrechnungsmöglichkeiten in Zukunft haben wird.
Ich von meiner Seite aus würde den Physiotherapeuten und Therapeutinnen raten, kommen Sie nach Kassel. Es ist eine Reise wert. Bringen Sie viele Fragen mit, bringen Sie Ihre Erfahrungen mit und tragen Sie die in Diskussionen bei. Dadurch wird das Ergebnis der Tagung viel lohnender. Also je mehr Personen kommen, je mehr die ihren Input geben, je mehr diskutiert wird, umso mehr neuere Ideen ergeben sich und die Sache insgesamt ist gedient. Ich würde mir natürlich wünschen, dass so eine Initiative wie die Bundesinitiative Sturzprävention auch eine Förderung erhielte, weil das ist ein ganz, ganz wichtiges gesellschaftliches Thema. Und da muss auch die Politik dahinter stehen und erkennen, was damit geleistet wird. Das wäre jetzt so von meiner Seite aus noch ein Wunsch, den ich nach außen tragen wollte.
Vielen Dank für diesen Einblick in das Thema Sturzprävention, in die Bundesinitiative und viel Erfolg und viele gute Erkenntnisse bei der bevorstehenden Tagung Anfang Juli in Kassel. Und herzlichen Dank an alle anderen fürs Zuhören.
Dankeschön.
Vielen Dank.
Das war UP Podcast, der Podcast rund um Therapie und Praxis. Wir sprechen über Praxisführung, Unternehmertum und die digitale Zukunft der Heilmittelbranche. Immer donnerstags könnt ihr eine neue Folge hören. UP Podcast erscheint bei Spotify, Apple Podcasts und Amazon Music. Folgt uns bei LinkedIn, Instagram und Facebook. Wir freuen uns auf euer Feedback und eure Kommentare. Bis zum nächsten Mal.